für uns einsteht, ein Mutmachbrief gegen die Verzagtheit. Und aus diesem Mutmachbrief hören wir heute als Predigttext drei Verse. Ich lese aus Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Wir haben einen großen Hohepriester, der alle Himmel durchschritten hat. Es ist Jesus, der Sohn Gottes. Lasst uns also an dem Bekenntnis zu ihm festhalten. Er ist kein Hohepriester, der nicht mit unserer Schwachheit mitleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur war er ohne Sünde. Lasst uns also zu voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. So können wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und so werden wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen. Herr, nun bitten wir dich, segne du unser Reden und Hören. Amen. Denke, beim Hören unseres Predigttextes haben wir alle gleich gemerkt, das ist nicht unsere Sprache. Begriffe wie Hohepriester oder Thron des gnädigen Gottes kommen in unserem alltäglichen Leben nicht vor. Deswegen habt ihr Kinder jetzt auch ein Bild von so einem hohen Priester bekommen, wo ihr dann das ausmalen könnt. Denn dieses Kleid vom hohen Priester, das hat viele verschiedene, schöne, bunte Farben. Und wir nun fragen, haben wir nicht ganz andere Probleme, wenn wir an unsere Welt im Großen und auch im Kleinen denken? Ja, werden wir sagen müssen, der Brief geht an Christen in einer anderen Zeit und Sprachwelt. Es waren Juden, christliche Gemeinden. Die einzelnen Gläubigen waren verwurzelt in der Botschaft des Alten Testamentes. Und gleichzeitig haben sie Jesus als den versprochenen Messias und Retter der Welt bekannt. Wichtig ist aber auch zu sehen, das Evangelium von Jesus war damals schon einige Jahrzehnte in dieser Welt und der Gegend unterwegs. Gemeinden waren entstanden, Land auf, Land ab, aber mit der Zeit ging die Begeisterung des Neuanfangs verloren. Der Drive war irgendwie weg. Man hatte sich an das Evangelium gewöhnt. Ein Grauschleier der Resignation hatte sich über die Gemeinden gelegt. Und es war, wie es immer bei uns Menschen ist, Gewohnheit macht gewöhnlich. Die Freude geht verloren. Und deshalb ist der ganze Brief ein Mutmachbrief. Und ich habe diesen ersten Punkt überschrieben mit Wir haben Jesus. Und wir schauen uns da den Vers 14 nochmal genauer an. Und die angedeutete Situation dort ist uns vermutlich nicht ganz fremd. Liegt nicht auch bei den Gemeinden, bei uns und bei einzelnen Gläubigen ein Grauschleier der Verzagtheit? Wir hören und lesen von weniger Finanzen, weniger Hauptamtliche, gleichzeitig größere Parochien, mehr Aufgaben. Wie soll das alles weitergehen? Aber auch in anderen Bereichen. Letzte Woche, ein Kind hat sich einer Seelsorgerin anvertraut, weil es in seiner Klasse die einzige ist, die an Jesus glaubt. Und wenn es von seinem Glauben dort etwas sagt, dann lachen es die anderen aus. Wie geht es uns damit, wenn wir damit rechnen, dass andere eventuell negativ reagieren, wenn wir unseren Glauben bezeugen? Suchen wir dann trotzdem nach Möglichkeiten, um das zu tun? Oder hüllen wir uns dann in Schweigen? Trauen wir uns, Jesus ganz natürlich ins Gespräch mit hineinzuflechten? Oder reden wir dann lieber vom Zufall oder vom Glück, um nicht anzuecken? Unser Briefschreiber bekennt ganz klar und deutlich, wir haben einen großen Hohenpriester. Und in Israel, und das haben wir gerade vorhin gehört im Anspiel, da war der Hohenpriester der Vermittler, der Brückenbauer zu Gott. So wie Matthias Müller im Betriebsrat der Vermittler ist. Oder Rebecca Diffifia als Mentorin und Anleiterin dann in der Pflege mit den Auszubildenden dort war. Oder Nicole Günther im Elternbeirat im Kindergarten. Jeder hat in seinem Bereich die Aufgabe, Vermittler, Brückenbauer zu sein. Aber Jesus ist mehr als nur der Hohepriester in Israel. Denn die Amtszeit des Hohenpriesters war begrenzt. Aber der Hohepriester Jesus ist einzigartig. Er ist einmalig, er ist immer, er ist ewig. Und Jesus hat durch seinen Tod und durch sein Auferstehen den Tod und den Teufel und alle Mächte besiegt. Und das meint das Bild war, dass er die Himmel durchschritten hat. Er sitzt, wie wir es im Glaubensbekenntnis bezeugen, zur Rechten Gottes, des Vaters. Vergebung, ewiges Leben, die Verbindung in die Ewigkeit Gottes, all das geht von ihm aus. Und dabei müssen wir einen Aspekt noch bedenken. Unser Briefschreiber sagt, wir haben. Wie heißt es in dem Werbespruch? Mein Auto, mein Haus, mein Boot, da steht es ich in der Mitte. Da haben wir die Verfügungsgewalt. Aber so ist es hier nicht gemeint mit dem wir haben, sondern vielmehr, er hat uns, Christus hat uns überwältigt. Er hat uns zum Glauben geführt. Wir haben Jesus, das kann man nur staunend und dankend sagen, weil er uns hat. Und daran kann man festhalten, in Verzweiflung, in Resignation, in Verzagtheit, in Verfolgung und in Not. Die bekennende Kirche in der Nazi-Zeit hatte das Motto, ich halte fest, weil ich gehalten werde. Und auch in den Herausforderungen unserer Zeit gilt, ich halte fest, weil ich gehalten werde. Ein zweiter Aspekt, Jesus kennt uns ganz und gar. Und da schauen wir uns nochmal etwas näher den Vers 15 an. Denn hier wird uns der Hohepriester noch etwas näher vorgestellt. Er ist nicht irgendwie abgehoben, so nach dem Motto, was wusste der denn schon von den Leuten? Und in eurem Anspiel wart ihr deswegen Mittler, weil ihr einen Bezug zu den Leuten hattet, weil ihr selber deren Situation kanntet und kennt und deswegen in einer guten Weise vermitteln konnte, die Kommunikation herstellen konnte. Und genau das charakterisiert auch Jesus. Er kennt uns und alle Menschen ganz und gar. Denn er hat alles durchlebt und durchlitten, so sagt es unser Predigtwort. Er ist kein Göttervater wie Zeus, der irgendwo auf dem Olymp da abgehoben sitzt und alles aus der Ferne verfolgt. Tun wir manchmal so, als ob wir einen Hohenpriester haben würden, der vielleicht alles Mögliche kennt, aber doch nicht mich, armen Tropf, in meiner schrecklichen Situation, in meiner Krankheit, in meinen Schmerzen, in meinem Leid. Und dann jammern und klagen wir, als ob es weder einen lebendigen Gott noch einen Heiland gäbe, der selber durch all das Leid und all die Not gegangen ist. Gehe ich nur dann in den Gottesdienst, wenn es mir gut geht? Oder bewusst auch dann, wenn ich schwach bin, weil ich weiß, ich brauche Jesus als den Hohepriester. Ja. Genau, Liselotte Bartha ist für mich da immer ein Vorbild, die mit Schmerzen hierher kommt, mit Schmerzen hier sitzt, aber doch da ist, weil sie weiß, sie braucht diesen Heiland und sie braucht sein Wort. Und selbst wenn ich mal wieder nichts oder nur Bruchstücke von der Predigt verstanden habe, weil der Pfarrer zu schnell oder zu undeutlich gesprochen hat oder weil das Hörgerät mit der Anlage nicht so funktioniert hat, ich weiß, ich wurde am Ende des Gottesdienstes gesegnet und mit diesem Segen darf ich in die neue Woche gehen. Ihr Lieben, Jesus wurde Mensch. Das Wort wurde Fleisch. Er wurde einer von uns. Nichts Menschliches ist ihm fremd. Ja, und unser Text geht noch weiter. Das heißt, er ist versucht worden in allem wie wir. Der Sündlose kämpfte unsere Kämpfe. Er hat dies alles getragen und uns gerade so auf seinen Weg mitgenommen. Wir erinnern uns an einige Szenen, die uns in den Evangelien berichtet werden. Da ist die ausführliche Geschichte von der Versuchung Jesu gleich am Anfang seines Wirkens. Bist du Gottes Sohn, so mach, dass diese Steine Brot werden. Oder wir denken an den Versuch der Massen, ihn zum Brotkönig zu machen. Und dann Gethsemane, wo wir vorhin die Lesung gehört haben, wo er gebeten hat, dass die Jünger mitbeten, doch niemand stand ihm im Gebet zur Seite. Und schließlich am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus wurde nicht zerspart. Nichts Menschliches ist ihm fremd. Er liebt uns, nicht von oben herab, sondern er steht neben uns, unter uns. Und von Jesus gilt, was Jahrhunderte vorher der Prophet Jesaja von Gott gesagt hat: Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, ganz oben und ganz unten. Martin Luther hat es zugespitzt so in Worte gefasst: Je tiefer einer ist, desto besser sieht ihn Gott. Und wenn man dem nachsinnt, dann kann man nur staunen und danken. Wenn wir an die Fragen und Abgründe denken, die uns begleiten, Nöte, über die wir vielleicht mit keinem Menschen sprechen können, er kennt es und hat alles getragen und hat es mit ans Kreuz genommen. Wir müssen nie und nirgends allein sein. Leben wir das? Bekennen wir das? Praktizieren wir das? Sind wir bereit, im Glauben auch schwere Wege zu gehen, wenn Gott das möchte, weil er vielleicht möchte, dass wir im Glauben wachsen, reif werden? Noch ein dritter und letzter Gedanke. Durch Jesus immer eine offene Tür. In Vers 16 schauen wir uns nochmal an. Die Leser vom Hebräerbrief, die waren sicherlich mit dem Geschehen im Tempel in Jerusalem vertraut. Der Hohepriester, der war die wichtigste Person dort. Einmal im Jahr ging er in das Allerheiligste, um für das Volk das Sühnopfer darzubringen. Darauf geht der Schreiber jetzt hier nicht direkt ein, sondern er verwendet das Bild einer Audienz am Thron unseres gnädigen Gottes. Nimmt er damit Bezug auf das Sterben Jesu am Kreuz? Als wir am Konfitag den Jesusfilm angeschaut haben, da wurde das sehr anschaulich gezeigt, wie der Vorhang im Tempel zerrissen ist, der das Heilige vom Allerheiligsten getrennt hat, wo ja nur einmal im Jahr, wir haben es vorhin gehört, der Hohepriester hinein durfte. Und wo dieser Vorhang interessanterweise von oben nach unten, also nicht von unten nach oben, wie man normalerweise das erwarten würde, wie ein Stoff reißt, sondern beim Tod Jesu von Gott hier zum Menschen zerrissen ist. Und jetzt ist dann ein freier Zugang gegeben. Jetzt ist keine Aufnahmeprüfung mehr nötig oder der Nachweis einer erbrachten Leistung. Jetzt gilt, zuversichtlich können wir uns Gott nahen. Es gibt keine Hindernisse mehr. Vor dem Thron ergehen keine vernichtenden Urteile, sondern Barmherzigkeit und Gnade gehen von ihm aus. Barmherzigkeit, Gott hat es das Herz im Leibe umgedreht, um es mit einem Bild aus dem Alten Testament zu sagen. Und dann wendet er sich den armen Herzen unter uns Menschen zu, denen, die Hilfe nötig haben, weil sie arm dran sind. Und die Gnade umsonst, unverdient, geschenkt. Da verliert der Thron den Akzent der Strenge und des Gerichts. Denn auf dem Thron sitzt der Hohepriester, der sich selbst geopfert hat. Der vermeintliche Richter ist der Retter. Und das alles gilt für die Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das klingt geheimnisvoll auf der einen Seite und doch zugleich klar. Wir brauchen heute Hilfe. Wie sollten wir als Christen und als christliche Gemeinde unseren Weg finden, wo die Bibel vielfach nicht mehr ernst genommen wird, selbst in der Kirche? Wenn nicht der Hohepriester Jesus unser unsichtbarer Begleiter ist? Oder denken wir an all die Christen in der Verfolgung? Oder auch an die Christen in unserem Umfeld, die gerade schwere, notvolle Wege von Krankheit und Leid gehen müssen? Wie können wir in einer verwirrenden Zeit und Welt Glauben leben, wenn er uns nicht den Weg weist? Und wenn es am Ende darauf ankommt, dann wird er da sein, wenn wir Hilfe nötig haben. Der Hohepriester Jesus Christus empfängt und umfängt uns und wir werden zur rechten Zeit Hilfe bekommen. Ihr Lieben, macht das etwas mit unserem Gebet im Alltag? Dass ich weiß, dass ich diesen Zugang zum Hohepriester Jesus Christus habe, zu seiner Barmherzigkeit und zu seiner Gnade? Ist es nur Kopfwissen oder lebe ich das im Alltag? Kann ich ihn darüber loben? Traue ich mich, ihm meine Not, meine offenen Fragen, meine Schmerzen einfach hinzulegen, das vor ihm auszubreiten und ihn dann zu loben darüber? Worauf richte ich meinen Blick? Auf ihn? Oder bleibe ich hängen bei mir und meiner Not? Die Botschaft heute ist: Seine Tür ist offen. Amen. Und lieber Herr, jetzt werfe ich dir all meinen Schlamassel hin. Und du weißt, was meinem Herzen ist, wo es Traurigkeit ist, wo es Schmerzen sind, wo es Krankheit ist, wo es Leid ist, wo es die Betroffenheit ist von all dem, was in dieser Welt abgeht, wo es Sorgen sind. Und ich danke dir, dass du kein Gott nur für Sonnentage bist, sondern der, der jede Not kennt, der alles durchlitten hat. Und deshalb besser als jeder andere mit meiner Situation mitfühlen kann. Herr, und dafür danke ich dir und danke dir, dass du mich für würdig erachtest, in meinem Glauben an dich zu reifen und erwachsen zu werden. Amen. Lass uns darauf antworten mit dem Lied, welcher Freund bist du.